Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Wir begrüßen euch alle zu einer neuen Folge Geistzeit. Und es ist schön, Thorsten, dass wir beide, so wie wir das gewohnt sind und immer mal wieder gemacht haben, auch heute zurückschauen auf die Staffel, auf die Serie, die hinter uns liegt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Andi. Neues von Gott. Viele Monate haben wir nachgedacht. Wunderbare Gäste und Gästinnen gehabt. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen Bilanz.
Ne? Tut uns auch gut, ne? Es ist ja manchmal doch sehr, sehr schnell und wie in einem Rausch gehen wir teilweise durch die Themen durch, haben ganz viele Menschen hier. Und dann tut es uns selbst auch gut, nochmal die Pausentaste zu drücken und zu sagen, okay, was war jetzt und was bleibt auch hängen? Und dann entstehen auch so schöne Sachen, dass Gästinnen oder Gäste hier auch nochmal auftauchen und dass es nochmal Nachschlag gibt in der persönlichen Begegnung oder auch über die digitalen Medien. Und so sind wir unterwegs und profitieren selber sehr, sehr viel von dem, was wir hier machen. Wir haben dieser Folge den Titel gegeben, Fertig mit Gott. Fertig, jo. Ja. Ich wette, wir sind noch lange nicht fertig mit Gott. Ich vermute, wir werden heute auch nicht mit unserem Dossier Gibt's was Neues von Gott fertig werden.
Naja, wir machen jetzt erstmal mit diesem Dossier eine Art Semikolon. Es wird im Herbst auch andere neue Fragen gehen. Man ahnt, es ist so eine rhetorische Frage. Ne? Nein, mit Gott wird man nicht wirklich fertig. Naja, manche schon. Na, also ich war mal fertig mit Gott. Also ich weiß noch gut, wie ich so gesagt habe, jetzt bin ich Atheist, ich bin fertig mit Gott. Ne? Also ist eine Möglichkeit, sie wird gewählt. Und ja, die Menschheit ist nicht fertig. Ne? Die Fragen sind lebendig, wir sind noch dran, wir werden dranbleiben. Aber es lohnt auch mal so verschieden drüber nachzudenken.
Das erinnert mich an zwei Folgen, die wir gemacht haben zum Thema, was fehlt, wenn Gott fehlt. Da sind wir auf Jan Lofeld gestoßen und das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist und was mir auch nochmal geholfen hat, zu verstehen, warum wir diese Staffel, diese Serie, Gibt's was Neues von Gott, überhaupt gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff von ihm stammt, aber er benutzt ihn häufig, er spricht vom Apatheismus. Und er definiert Apatheismus so und sagt, das ist religiöse Indifferenz und das bedeutet eine Leerstelle, also mit Doppel-E, die nicht vorschnell zu füllen oder zu überbrücken ist. Sie ist ein wirklicher Nullort, ein Ort, an dem nichts ist und nichts sein soll, weil dieses Nichtsein noch nicht einmal bemerkt wird. Also eine religiöse Indifferenz, es ist völlig egal, es ist völlig Latte, ob Gott ist und wer er ist, das ist irgendwie passé. Das sind Menschen, da könnte man noch nicht mal mehr sagen, sie sind fertig mit Gott. Sie haben sich noch nie irgendwie, das war für sie nie angezeigt oder angesagt, dass sie überhaupt über diese Frage nachdenken. Und ich spüre auch heute wieder eine gewisse Lust und Freudigkeit, mich damit nicht abzufinden. Ich habe das auch nochmal gelesen bei Tilman Haberer, den wir ja hatten mit Gott 9.0 und Integral Glauben und so, diese tolle Folge mit der Christiane Henkel. Und auch er sagt, seine Motivation ist irgendwie so, sich mit dem Atheismus nicht abzufinden. Und das geht jetzt bei mir auch in die Richtung. Also Atheismus, ja, genau. Und die wenden sich aber oft gegen Gottesbilder, wo ich sage, jo, also damit kann ich selber auch nichts anfangen. Schaut mal hier, was man sonst noch so über Gott denken kann. Das wäre jetzt so wieder das, was mir gut gefallen hat bei Gott 9.0. Diese ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Zugänge zu Gott. Und beim Apatheismus, da hätte ich irgendwie Lust, den Leuten doch nochmal ein Angebot zu machen, so gar nicht nach dem Motto, hey, ohne Gott fehlt dir doch was und ich demonstriere dir das jetzt mal an, sondern vielleicht hast du Lust, gerade mitzudenken, Thorsten, vielleicht so eher nach dem Motto, die Schönheit und die Fülle deines Lebens sind mehr als du ahnst, sind noch mal reicher, sind noch mal tiefer, stecken noch mal mehr Möglichkeiten. Hätte das vielleicht doch etwas mit dem Göttlichen oder Gott zu tun? Irgendwie so. Und dazu habe ich Lust drauf. Ich finde, das steht uns als Theologen und auch als Kirche irgendwie so doch gut an, wenn das die Situation ist, dass wir viele Menschen heute haben, die mit Gott auf ganz unterschiedliche Weise fertig zu sein scheinen. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist eine Herausforderung. Diese Woche kam eine neue Studie in der Schweiz raus. Eine Bundesstudie offiziell zum Stand der Religion. Jetzt ist immer eine Frage, wie man drauf guckt. Große Medien wie die Neue Zürcher Zeitung sonst wie haben im Grunde so Richtung fertig von Gott das Ganze gedreht. Immer weniger gehen zur Kirche, immer weniger sind Mitglied, immer weniger glauben, immer weniger beten. Freikirchen haben gesagt, ja, aber wir stagnieren wenigstens und so. Wir wachsen zwar auch nicht wirklich, aber wir werden intensiver. Nein, aber im Großen und Ganzen gibt's diese Entwicklung. So, jetzt würde ich aber auch sagen, die Studie hat gezeigt, 40%, 50%, 60%, je nach Frage, sind entweder Mitglied einer Religionsgemeinschaft, da sind wir bei 60% und mehr, über 60%, wenn wir Islam und so weiter mitzählen. Nach wie vor ist Konfessionslosigkeit noch eine Minderheit. Ja, man ahnt, es dürfte kippen irgendwann, aber es sind viele Menschen, die noch drin sind. Es sind auch gar nicht so wenige, die ja irgendwie mal beten oder mal was besuchen oder irgendwie sich auf Gott positiv beziehen. Es ist eben nicht mehr wie früher. Und dann würde ich immer sagen, Moment mal, also was war früher? Früher war sehr viel sozial erzwungen. Menschen, die immer schauen, was sagt man denn so gerade, haben vor Jahrzehnten gesagt, natürlich glaube ich an Gott. So dieselben Menschen sagen heute, natürlich glaube ich nicht an Gott. Wir haben im Grunde einen ständige Zunahme von Ehrlichkeit, von Echtheit. Es ist inzwischen frei sagbar, ob ein das interessiert oder nicht. Jeder kann im Grunde heutzutage atheistisch, agnostisch, skeptisch sein, ohne Sanktionen in der Gesellschaft zu fürchten. Ich halte das für einen sehr, sehr, sehr großen zivilisatorischen Fortschritt. Und ich weigere mich total, als Kirche irgendwie zu jammern und zu sagen, ja, die Leute werden aber immer säkularer. Sie waren vor Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht so freiwillig von Herzen und durchdacht dabei, so wie man sich's heute wünscht. Ich glaube, das muss man auch noch mal sehen. Aber natürlich, ne, natürlich ist es für Kirche in Frage. Zerbröselt unser Geschäftsmodell? Ist es das des Christentums? Geht es um Gott? Geht es um Religion? Oder geht es um bestimmte landeskirchliche, volkskirchliche, traditionelle Glaubensformen, während andere sich mindestens halten? So, was ist mit Religion, Christentum, andere Kontinente, andere Welten und so? Das sind bleibend spannende Fragen.
Ich hätte Lust, direkt mal einzusteigen, was wir so gesammelt haben, nochmal im Rückblick, wo wir jetzt heute sagen würden, wir sind noch lange nicht fertig mit Gott und wir glauben auch, dass unsere Kultur letztlich nicht fertig ist mit Gott. Wir machen ja selber auch die Erfahrung, dass wir staunen, welche Podcasts ziemlich abgehen, was die HörerInnenzahlen und so weiter angeht, wo wir echt denken, dass Leute sich für sowas tatsächlich interessieren. Ich würde auch mich lieber im Team Staunen verorten und sagen, nicht jammern aufgrund von irgendeiner glorreichen Vergangenheit, wie dunkel die Gegenwart geworden ist und was da in der Zukunft noch alles Schreckliches auf uns zukommt, sondern eben staunen. Es gibt noch Menschen und es gibt Themen, die sind interessant, haben mit Gott zu tun. Ich hätte Lust, dass wir da sofort einsteigen. Thorsten, ich leg mal vor, wenn's okay ist. Ja?
Mach das.
Ich habe eine tiefe Freude gefunden, die in unserem Dossier gibt's was Neues von Gott ständig angewachsen ist. Ich würde sogar sagen, ich habe eine echte Dankbarkeit entwickelt. Ich nenne es direkt mal beim Namen, dass Gott Liebe ist. Ja, okay, das ist jetzt nichts Neues. Aber was ist für mich echt neu und was hat sich richtig cool entwickelt? Gott ist uneigennützige, Gott ist unegoistische, Gott ist interessenbereinigte Liebe. Und dass es oder sie oder er, dieser Gott, geduldig, barmherzig und großzügig ist mit unseren Gottesvorstellungen, und wie sie sich im Laufe der Zeiten und Kulturen wandeln, aber wie sie sich eben auch im Leben des Einzelnen und auch in meinem Leben wandeln. Also das finde ich ist bei mir noch einmal in einer neuen Weise aufgeleuchtet. Und ich finde das eine tolle Entdeckung. Gott hat anscheinend herzhaft wenig Probleme mit dieser Diversität, mit dieser Vielfalt an Gottesvorstellungen. Er hat herzhaft wenig Probleme, dass wir Dinge dekonstruieren und rekonstruieren, dass wir Neues entdecken und Altes weglassen. Und das heißt, über allem leuchtet für mich so etwas wie eine Art Charakterzug Gottes auf. Und ich bin bewusst, dass ich jetzt schon wieder in personalen Kategorien von Gott spreche. Aber er ist treu. Mhm. Er hat irgendwie ein Interesse an uns Menschen. Er hält Dinge aus, er ist mit uns auf dem Weg, er macht alle diese Wandlungen mit. Das war etwas, was mich total gefreut hat, was übrigens auch sehr folgenreich jetzt ist für meinen Umgang mit unterschiedlichen Theologien, mit unterschiedlichen Gottesvorstellungen. Weil ich bin über diese Schiene auf einfach nochmal echt tiefer reingekommen und gebe jetzt fröhlich und unbeschämt auch zu, wir haben Gott immer nur kontextuell, immer nur in ganz konkreten Kontexten. Das, finde ich, ist in unserer Staffel richtig deutlich geworden. Und ich feiere das am Abschluss jetzt ein bisschen.
Ja, da hast du jetzt schon sehr im Lösungsmodus gesprochen. Aber ja, super. Finde ich auch super. Ich mache jetzt mal den Krisenmodus. Man könnte ja sagen, wir haben es jetzt ein bisschen der Gottesrede und dem Gottesglauben schwer gemacht, ne? Wenn man uns gefolgt ist, dann ist man irgendwann im September letzten Jahres eingestiegen. Warum glauben wir noch an Gott? So, und dann hatten wir ja Cluster, die man unterscheiden konnte. Wir hatten zum einen eine Reihe von Folgen, wo wir Themen aufgegriffen haben. Früher hätte man gesagt, kontextuelle Theologie, bestimmte Gesichtspunkte, bestimmte Perspektiven. Wir hatten We Queer ist Gott mit Miriam und Lara. Kritik an Gottesvorstellungen, die patriarchalisch, androzentrisch sind. Aus der Sicht feministischer und queerer Theologie. Wir hatten mit Sarah Frage, wie behindert ist Gott? Disability Studies, Theologie der Behinderung, der behinderte Gott. Auch Kritik an Gottesvorstellungen, die ihn sehr auf Gesundheit und Stärke und Kraft eichen. Und das beschädigte, angegriffene, eingeschränkte, von Menschen behinderte Leben ja nicht unterstützen oder als gleichwertig ansehen, sondern einklammern oder verdrängen. So, wir hatten, wie jüdisch ist der Gott des Neuen Testaments, und hier eine ja im Grunde fulminante Kritik der Christentumsgeschichte. 1800 Jahre lang hat das Christentum von Gott und sich selbst gedacht in einem dualistischen sich vom Judentum abgrenzen. Wir gute Religion, die schlechte Religion. Wir Gnade, die Gesetz. Wir Liebe, die Vergeltung. Gott des Neuen Testaments ist der Gott Jesu der Liebe. Gottes Alttestament ist alttestarisch Rache. So, und jetzt kann man ja im Grunde sagen, das sind ja Anforderungen. Pass auf, wie du denkst, pass auf, wie du sprichst, überlege, wie du sagst. So, und wir hatten andere Themen, man sagen könnte, wir hatten Klassiker. Wir hatten Kreuz, wir hatten Auferstehung, wir hatten Heiliger Geist, wir hatten Allversöhnung. Und wir haben es uns jedes Mal gegönnt, bestimmte klassische traditionelle Lehren, nicht solche, die es seit 2000 Jahren gibt, aber Lehren, die so tun, als ob, ne, und haben da gezeigt, nee, das ist komplizierter, das kann man hinterfragen, das lässt sich dekonstruieren. Diese Folgen waren ja teils die strittigsten, also Kreuz und Allversöhnung haben wir mehr Reaktionen bekommen als auf alle anderen über 50, die wir je hatten. Man kann sie gar nicht mehr zählen. Allversöhnung geht auf die 1000 Kommentare oder so zu. Und man könnte jetzt sagen, wow, wir haben es aber auch ein bisschen schwieriger gemacht, weil wir sehen, unser Denken von Gott ist unser Denken von Gott. So, und man sieht auf einmal, wie geschichtlich gebunden, wie kulturell gebunden, wie stark an westliche, weiße, männliche, bürgerliche, aufgeklärte, was weiß ich, für Muster unser Denken von Gott gebunden ist. Es müsste nicht so sein. Von der Bibel her läge sich anders nah. So, ich finde, du hast im Grunde sehr schön beschrieben, was macht man denn jetzt damit? Man kann sagen, boah, das ist mir aber zu anstrengend, kann ich irgendwas von der Stange kaufen? Gibt's da irgendeinen Prediger, der mir sagt, so ist es, so war es immer und so wird's immer bleiben? Haben wir ja nicht gemacht. Ich glaube tatsächlich, das, was wir alles so gebracht haben, das auszuhalten, kannst du nur, wenn du dir im klar machst, was ich über Gott denke, ist, was ich über Gott denke. Und ich darf glauben, dass Gott darüber hinaus auch nochmal anders, größer, wahrhaftiger, liebevoller ist. Ich merke, dass ich dieses anders jetzt nicht so festnageln oder festklopfen kann. Ich kann es nicht so dogmatisieren, weil es wären immer meine Dogmen. Aber ich habe im Glauben, im Vertrauen, in der Hoffnung, in der Gotteserwartung, in der Gotteserfahrung eine Gottesgewissheit, eine Gottesgefahrung oder zumindest eine Gottesahnung, die alle meine Vorstellungen, auch alle unsere Gespräche relativiert und das nicht arrogant relativiert, sondern heilsam, wohlwollend und liebevoll. Und das nehme ich auch mit. Mhm. Das nehme ich mit, aber schon auch durch die Struggle. So, wir hatten Facebook-Auseinandersetzung, Instagram-Auseinandersetzung. Ich habe die Struggle auch in mir, wo ich auch in mir ältere und neuere Vorstellungen im permanenten Dialog in mir habe. Aber eben, ne, ich kann es sehr gut so aushalten, indem ich dann nochmal sage, aber Gott, Gott für sich, Gott an sich, Gott sei Dank, einfach immer noch mal eine Nummer besser und nicht fertig mit uns.
Ja, genau das war mein Anliegen, dass ich eben gemerkt habe, wenn man das jetzt mal wagt, so wie wir das gewagt haben, dann kommt es eben überhaupt nicht dazu, dass man sagt, ja, dann verflüchtigt sich ja Gott total. Mhm. Dann bleibt ja überhaupt nichts mehr übrig, sondern dann entsteht so eine neue Ahnung von Gott. Und ich habe das jetzt so als seine uneigennützige, interessenbereinigte Liebe bezeichnet oder als seine Treue, als eine gewisse Großzügigkeit, die ich da auch sehe. Und ja, das ist das, was für mich ganz stark so dieser Eindruck bleibt. Mit einer Sensibilität, da werden eben auch viele Gefühle verletzt. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich glaube, das, was so für mich nochmal tiefer eingesackt ist in meine Erkenntnis und in meinen Erkenntnisschatz, ist eben, niemand von uns fragt ohne Gefühle nach Wissen über Gott. Und wir alle wissen auch, dass das gut ist, dass wir wissen ja gerade, wenn wir das Wissen ernst nehmen, dass wir uns auf unser Wissen nicht immer verlassen kommen. Wir kommen irgendwann mit unserem Wissen mal an die Grenzen und müssen aber trotzdem weiterleben. Und was uns überhaupt auch im Glauben das Interesse weckt, ich möchte aber gerne etwas von Gott wissen, das hat ganz stark mit bestimmten Gefühlen, mit menschlichen Gefühlen zu tun, mit Sehnsüchten, mit Bedürfnissen, mit Möglichkeiten, die wir gerne verwirklichen möchten. Und so fragen wir alle nach Gott. Und mir fiel das wie Schuppen von den Augen, warum jetzt eben Leute auf die Idee kommen und sagen, Gott ist auch queer oder Gott ist auch behindert oder Gott ist auch ein leidender Gott. War ja auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Oder Gott ist ein offener Gott oder prozesstheologisch. Und dann, das kommt alles aus einem ganz bestimmten hochpersönlichen Kontext, aus einer ganz bestimmten Biografie. Und deshalb möchte ich in Zukunft auch etwas sensibler sein, wenn ich mal sage, etwas von Gott sage, dass mir immer bewusst ist, ich bringe jetzt eben auch meine kontextuelle Theologie ein und es ist immer die Möglichkeit, dass ich bestimmte Gefühle oder Sachen, die anderen Menschen heilig und wichtig sind, dass ich die verletze, weil für die sich eine ganz bestimmte Gottesvorstellung, das war nötig für sie. Ohne die können sie überhaupt gar nicht glauben. Und ich finde, wenn wir da ein bisschen behutsamer alle miteinander in diesen Diskussionen, die wir ja auch erleben, umgehen würden, ach, das täte uns doch ganz gut. Weil Es ist oft, verbaue ich mir selber auch mit meinen Anliegen so bestimmte Möglichkeiten. Was weiß ich, ich bin ja auch so ein offener Theist, ne? Und ich finde ja diesen Gott, der das Risiko eingeht und so weiter, und ein Gott, für den alle Möglichkeiten offen sind, bei dem schöpfe ich viel mehr Vertrauen und Zuversicht wie bei einem Gott, der alles geplant und alles vorherbestimmt hat. Wenn ich aber jetzt den Leuten sage, ja, Gott ist nicht allwissend und Gott ist nicht allmächtig, und so, dann muss ich mir einfach bewusst sein, das ist erstmal eine riesige Beunruhigung, Verstörung für andere Menschen, die mit guten Gründen anders von Gott denken. Und ich merke, dass ich in der Vergangenheit mich da zu wenig zurückgenommen habe. Also ich möchte gerne, was bei mir so bleibt und was ich entdeckt habe, ist, von Gott etwas vorsichtiger, etwas zurückhaltender reden. Einfach auch um der anderen willen.
Ja, das ist gut und richtig. Und das ist natürlich immer im Kontext, wo ja auch sonst sehr wuchtig und sehr absolut und laut von Gott geredet wird. So, und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir bei Themen wie Kreuz oder doppelter Ausgang einfach mal gerüttelt haben an dem, was wir vielleicht auch mal vertreten haben oder dem, was andere heute vertreten, und sagen, man kann es anders sehen. Dann ist die Reaktion, die wir ja kriegen, nicht, wie interessant. Erklär noch mal genauer, wie du es jetzt meinst. Ne? Ja. Also selten oder nie, ehrlich gesagt nie, ist das eine Reaktion bei kritischen Stimmen. Es ist immer sofort klar, dass es falsch ist. Abweg, Irrweg, Verdrehung, Verfälschung. Und dann kriegt man die Wahrheit noch mal erklärt. Und man weiß ganz genau, was die dann schreiben werden. Es ist ehrlich, man könnte es selbst schreiben. Und es ist aber so schwer, bei Menschen dann das Interesse zu wecken für, jetzt guck noch mal ganz genau, was zum Beispiel Martin Toms gesagt hat. Guck einfach nochmal, ne? Widerleg doch jetzt nicht irgendwas, was gar keiner vertritt. Das ist ja ein bisschen langweilig oder so. Und auch da muss man aber, glaube ich, ja auch irgendwo milde werden, irgendwo schauen. Du hast von Sehnsucht gesprochen, von Offenheit. Ich glaube, bei Religion ist immer viel Angst im Spiel, immer. Bei uns allen, weil Angst ist eine Urerfahrung. Wir haben alle unsere Angstmomente, und da brauchen wir nicht als erstes eine sehr differenzierte Lageanalyse oder so. Wir brauchen Halt. Wir brauchen inneren Halt, wir brauchen äußeren Halt, wir brauchen Geborgenheit. Für viele Menschen ist Glaube, Gott, ein Halt, ja, und oft auch in der Gestalt von Sätzen, von Theorien, von Dogmatik. Also das hat für viele Menschen eine existenzielle Bedeutung. Und wenn da jemand dran rüttelt, dann ist es für sie wie ein Erdbeben. So, also es wird im Grunde gerüttelt an etwas, was sie sagen, das Fundament für mich. Das ist nicht irgendwas, was auf dem Tisch steht. Das ist der Fußboden, an dem du rüttelst, so, und so kommt auch das Echo. Und kennen wir beide auch, und es ist so schwierig, dann zu reden, wenn für den einen das Rütteln etwas Befreiendes hat, so etwas Bedrückendes, Belastendes, wird mal ein bisschen gelockert und man kriegt mehr Luft und kann überhaupt atmen. Und für jemand anders ist es, wie wenn der Boden bebt und er krallt sich daran. Und dann ist es eine sehr asymmetrische, schwierige Gesprächssituation.
Ja, weil ich denke eben, der Mechanismus oder so, wie das läuft, ist ja dann eben auch total verständlich, dass man sagt, naja gut, wenn ich in meiner Unsicherheit, in meiner Einsamkeit, in meiner Haltlosigkeit, mit meinen Ängsten vielleicht sogar, mich an einen Gott wende, wie muss ich dann diesen Gott denken, damit er diese Funktion erfüllen kann? Und so kommen wir ja dann zu bestimmten Aussagen über Gott. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil, also ich würde mich mittlerweile verweigern, mich irgendwie im Glauben an einen Gott hinzugeben, oder vielleicht etwas milder ausgedrückt, mich einem Gott anzuvertrauen, von dem ich nicht in irgendeiner Weise doch plausibel machen könnte, dass er in sich selbst, dass sie in sich selbst vertrauenswürdig ist. Also ich kann das vollständig nachvollziehen. Das brauchen wir alle. Aber eben da entsteht dann für mich eben genau die Spannung, dass ich manchmal denke, die Theologie hat insgesamt hier so ein Problem. Wenn Menschen von Erfahrungen, die sie machen, anfangen, über Gott zu reden. Und ich war jetzt total froh, dass mir das auch eine liberale Theologin mal ja im Gespräch auch gesagt hat, dass sie eigentlich auch als liberale Theologin das nicht so gut findet, wenn Menschen, die von Erfahrungen herkommen, Aussagen über Gott machen, dass dann oft jedwede Form von Theologie in der Gefahr steht, den Leuten zu sagen, ja, du erlebst das so, du hast das so erfahren, aber ich erkläre dir jetzt mal, wie es eigentlich ist. Da bin ich noch immer dran, einfach die Bedeutung auch von Erfahrung nochmal für mich abzuwägen in meinem eigenen Reden über Gott. Ich merke, ich gebe dem fast automatisch viel, viel mehr Gewicht. Ich möchte, egal um was für eine Art von Gottesrede oder Theologie es sich handelt, finde ich es nie gut, wenn wir meinen, wir könnten von einem erhabenen Standpunkt aus die theologischen Aussagen oder die Aussagen, die über Gott gemacht werden, immer wieder so sozusagen wegerklären oder sogar auch für pathologisch erklären und sie müssten jetzt therapiert werden, theologisch therapiert werden, dass wir sagen, naja gut, du sagst das jetzt so, aber es ist ja eigentlich ganz anders und wir erklären dir jetzt mal, wie es eigentlich ist. Weil ich finde, da verstummt letzten Endes der Glaube. Mhm. Wenn ich Menschen, die mit einer Not zu Gott kommen und bei ihm Halt suchen, einfach irgendwie dann versuche, auf komplexeste Weise zu erklären, dass sie sich nicht an irgendeine Art von Gegenüber wenden, sondern dass das komplexe Prozesse in ihnen selbst sind, damit sich ihre Wahrnehmung der Situation verändert, dann finde ich, regiert die Theologie in einer falschen Weise über die Gläubigen, die ganz bestimmte Erfahrungen machen und die auch verarbeiten. Und das gilt für mich auch für diese doxologischen Aussagen, wo Menschen positive Erfahrungen mit Gott machen, durch die Decke gehen vor lauter Begeisterung und sagen, Gott, du bist schön. Mhm. Gott, du hast es wirklich drauf. Gott, du bist ja so etwas von Liebe und so weiter und so fort. Und dann nicht zu sagen, ja, aber eigentlich wissen wir ja. Das ist eine falsche Herrschaft der Theologie, die mir nochmal sehr bewusst geworden ist in unserer Staffel.
Ja, das sowieso als Theologietreibende müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht so eine Art Papsttum oder sonst was uns anmaßen. Ich habe irgendwo mal für mich das so sortiert. Es gibt so ein Wort von Paulus, wo er sagt, hier, liebe Korinther, ich komme vorbei und so. Nicht aber, als wären wir Herren über euren Glauben, sondern als Diener eurer Freude. Und das finde ich genial, das nimmt er für seinen apostolischen Dienst, für sein Lehramt, was er so hat. Und er macht aber klar, nicht Herren, also nicht wir sagen euch zack, 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 alles so, sondern ihr steht im Glauben. So, und aber Hilfe kann man brauchen. So, und diese Hilfe muss am Ende, Glaube, ja, zur Freude führen, zur Entfaltung, zur Reifung. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz wesentliche Herausforderung. Theologie kann nicht Antworten vorstanzen. So ein bisschen kann sie Menschen hier und da mal hilfreiche Hinweise geben. Hast du das schon bedacht? Hast du da schon drüber mal nachgedacht oder so? Dann aber auch gucken und auch schauen, dass die Menschen da Zeit haben, sich das so anzueignen. Also ich nehme mal ein Beispiel, was für mich biografisch tatsächlich da aufschlussreich ist. Wir hatten ja die Folge, wie jüdisch ist der christliche Gott mit Kathi Ehrensberger. In gewisser Hinsicht war es für mich ein Hauptthema im ganzen Jahr, weil ich mich intensiv in anderen Arbeitsfeldern damit beschäftigt habe. Biografisch finde ich witzig. Ich habe als junger Mann von 21 Jahren zum ersten Mal erfahren, christlich-jüdischer Dialog und Theologie, die nach Auschwitz und von Israel her und so da drin ist. Es war in Münster und ich habe so eine Studentin getroffen, die war da all in. Und da war ja auch wirklich die erste Hochzeit und Blütezeit, wo Friedrich Wilhelm Marquardt seine 10-bändige Dogmatik und so christlich-jüdischer Dialog und ganz, ganz viele in der Exegese, rheinischer Synodalbeschluss, wurde jetzt durchgerechnet, das wurde immer weiter verhandelt. Viele Texte standen noch so zu kommen. Und ich habe mir das von ihr mal erklären lassen. Ich war da gar nicht drin. Ich war frisch evangelikal bekehrt und war so begeistert, so für Luther, für Barth, also für sehr christozentrische biblische Theologie. Und von daher war, wenn jemand sagt, Israel und Judentum ist wichtig, war ich jetzt nicht in der Lage zu sagen, so ein Blödsinn oder so. Also es leuchtet erstmal irgendwie ein, ne? Kam jetzt überhaupt nicht im Sinn zu sagen, so ein Quatsch oder so. Und sie erzählte dann eben, ganze Theologie müsste im Grunde anders sein. Ich wurde so ein bisschen unruhig, bisschen nervös und so. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, du hast jetzt viele kritische Sachen gesagt. Was hast du denn jetzt gelernt? Also wie würdest du denn für dich sagen? Was ist für dich jetzt Evangelium? Wie glaubst du? Wie redest du jetzt von Gott? So, und da sagte sie mir damals, das kann ich gerade nicht sagen. Bei so viel schlimmen Sachen, die in der Christentumsgeschichte gewesen sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich mich überhaupt als Christin verstehen möchte. Wir haben das Gespräch dann irgendwie halbwegs freundlich zu Ende abgewickelt. Für mich war es aber schon etwas, mich hat's gegruselt. Und ich hatte da nicht den Punkt zu sagen, liberale Theologie, feministische Theologie. Also ich hatte damals schon so Feinde im Kopf. So, ich konnte das gar nicht als irgendwie feindlich oder sonst wie. Es schien mir eigentlich eine naheliegende Sache sein, zu fragen, wie stehen wir denn? Israel, Judentum, hebräische Bibel? Das schien mir echt ernst zu nehmen. Aber dass sie an einem Punkt war, wo alles schwamm, dachte ich, nee, komm, das ist ja ein bisschen gefährlich. Ich hab das nicht für mich entschieden und an die Wand geschrieben, aber ich habe mich faktisch so verhalten, dass ich das zwar ernst nehme als ein Thema, aber ich lasse das mal. Ich lasse es, weil es macht Leute irgendwie durcheinander. Es verwirrt Leute, es bringt Leute durcheinander. Und ich habe diese Frage immer, ich habe dann immer so geguckt und dann gab es diese Erklärung und habe dann irgendwann gesagt, ja, jetzt ist es irgendwie Konsens, keine Ersatztheologie, bleibende Erwählung Israels, bin ich dabei, das ist vernünftig. Seit 25 Jahren habe ich das immer alles so ratifiziert für mich, aber immer nur das Nötigste, weil ich im Grunde gemerkt habe, wenn ich jetzt Jesus und wenn ich Paulus, wenn ich alles neu denke, komme ich denn dahin? So, jetzt viel später, ja, kann ich die Frau echt verstehen. Also die wird jetzt älter sein als ich. Vielleicht ist sie Oberkirchenrätin irgendwo geworden. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Aber ich habe das jetzt dies Jahr auf der Worthaustagung in Tübingen auch so für mich erlebt, wo für mich klar war, ich konnte in früheren Jahren und Jahrzehnten Paulus immer irgendwie sehr gut auslegen, dass er so eine Art Luther vor Luther war. Dass also im Grunde die Reformation wahr ist, weil sie biblisch ist. So, und dass Luther und Calvin und Zwingli, dass sie alle in der Schule des Paulus das Entscheidende gelernt haben. Und bei ihm gibt's noch ein bisschen Lokalkolorit, aber eigentlich ist das reformatorische Evangelium das biblische Evangelium. So, das ist mir in den letzten Jahren vergangen. Schritt für Schritt ist mir das vergangen, wo ich gemerkt habe, da ist ja erheblich Bedarf, echt nochmal zu sortieren. Bibel, Reformation, wir heute, da müssen wir ganz anders angesichts des Judentums heute, angesichts einer anderen Auslegung der hebräischen Bibel das nochmal neu machen. Ich baue da, mir fällt auch schon was ein, ich halte schon Vorträge. Ich merke aber, ich habe aktuell nicht die schnurrende Gewissheit, das einfach so abzuspulen. So, es gab Zeiten, da werf mir einen Text zu, ich mache mir Gedanken, eine halbe Stunde später kann ich eine Stunde lang predigen. Ich kann es einfach abschnurren, weil ich habe es tausendfach für mich geklärt, durchdacht. Ich habe die wichtigsten Paulus-Zitate alle auswendig im Kopf. Inzwischen stolper ich ständig. So, ich bin wie in einem neuen Tanzschritt vor. Und ich bin noch nicht trittsicher, merke aber auch, ich bin jetzt zu alt und wie soll ich sagen, irgendwie auch auf einer anderen Entwicklungsebene, dass ich sage, komm, das verdränge ich wieder. Ich spule jetzt etwas ab, was ich noch hinkriege. Weil ich merke, das, was ich abspulen könnte, überzeugt mich ja selbst nicht mehr, weil ich zu viel abblenden muss. Ich habe jetzt zu viel gesehen. Ich habe zu viel wahrgenommen und ich möchte das mitdenken und mitsprechen und merke aber, es ist wieder so ein Stimmbruch. Wieder so ein theologischer Stimmbruch. Bei mir würde ich sagen, Gott sei Dank der dritte, vierte, fünfte, ich zähle gar nicht mehr. Aber ja, es ist manchmal anstrengend. Manchmal anstrengend. Was ist denn heute reformatorische Rechtfertigungslehre und Gnadenlehre, die wir mit heutigen bibelexegetischen Einsichten guten Gewissens sagen können? Das ist wieder Baustelle bei mir, obwohl es mal ein wunderschönes Wohnheim war.
Das ist schön, Baustelle, dieses Leben mit einer neuen Ungewissheit, einen neuen Tanzschritt in einer neuen Tanzformation lernen. Tolle Metaphern, klingt ein bisschen nach Gelb, Thorsten. Und damit meine ich eine Folge, die wir gemacht haben über Spiral Dynamics, dieses Entwicklungsmodell. Und dann eben Gott 9.0, wo es auch um verschiedene Bewusstseinsstufen oder man hört auch, dass Einzelne sagen, nee, das klingt so eher nach so einer Entwicklung, da gibt's dann besser und schlechter. Es sind unterschiedliche Räume, die auch nebeneinander existieren. Es geht nicht um Abwertung von anderen Räumen, die man angeblich schon hinter sich gelassen hat. Und gelb habe ich bei mir auch festgestellt. Ne? Also es war auch etwas, eine Hilfe für mich, mich selber noch einmal einzuordnen. Anscheinend, jetzt bin auch ich an einem Punkt angekommen, wo dieses Bewusstsein deutlich wird. Ja, also so diese Gewissheiten, die ich mal dachte, dass ich sie bräuchte für meinen Glauben. Ja, das war mal eine Zeit, da war das auch nötig, da wäre es vermutlich auch nicht anders gegangen. Und jetzt merke ich, dass ich ein Stück weit mehr mit einer gewissen Offenheit auch leben kann, mit bestimmten, ja, durchaus auch mit widersprüchlichen Dingen. Und kann die jetzt mal stehen lassen, ohne so etwas wie so eine gläubige Gewissheit oder auch so eine Heiterkeit oder so etwas Spielerisches zu verlieren. Ich darf die Dinge mal offen lassen, kann sie mal gern lassen. Also ich entdecke bei mir auch einiges an Gelbanteilen. Glaube ich, dahinter komme ich nicht mehr zurück, weil ich einfach zu viel Problematisches wahrgenommen habe. Und weil ich auch staune, dass man über Dinge, die ich für mich gut durchdacht hatte und für mich einigermaßen plausibel, schlüssig zurechtgelegt hatte, dass man über die nochmal anders, nochmal größer und nochmal weiter denken kann.
Ja.
Also ich habe jetzt bei dir auch einiges an diesem Gelben festgestellt.
Ja, absolut. Wir werden das jetzt nicht nochmal erklären. Es gibt ja auch eine schöne Folge Ausgeglaubt, die ihr euch anhören könnt, ja, ne, mit Manuel und Stefan. Und einfach ohne die Farben das nochmal so durchdekliniert, da könnte ich meine Lebensjahrzehnte nachordnen. Es passt für mich grandios. Ankommen in einer biblisch-dogmatischen Glaubensgewissheit. Das war für mich stabilisierend, haltgebend. So, ich habe in den letzten Tagen einen Hinweis gekriegt auf den Schweizer Heilpädagogen Paul Mohr. Wer mehr über den weiß, mir ruhig mal schreiben, ich bin da gerade neugierig, war ein christlicher, pädagogischer Mensch, Heilpädagoge an der Universität Zürich, Präsident der Heilpädagogischen Gesellschaft. So, und ein entscheidendes Thema bei ihm war, was ist mit Jugendlichen, wo Probleme und so. Er sagt, es ist eine Frage des Haltes. Viele Jugendliche schlagen aus der Art, wenn sie keinen Halt haben. Sie werden aggressiv, sie werden nervös, sie gehen über die Stränge, sie provozieren, sie quälen. Sie haben keinen inneren Halt. Das haben sie nicht mitbekommen. So, und es braucht's für sie, dass sie äußeren Halt finden bei Menschen, die inneren Halt haben, bei Menschen, die stabil sind, die ihnen zugewandt sind, die das einschätzen können. Die geben ihnen Halt durch ihr persönliches Da- und Dabeisein und sie schaffen auch eine Umgebung, wo sie Halt finden. Und im äußeren Halt kann man lernen, sowas wie inneren Halt zu finden, der dann greift, wenn die Dinge chaotisch werden. Das spricht mich an. Und im Grunde würde ich meine evangelikale Bekehrung und meine hart religiöse Zeit so deuten, ich habe hier Halt gefunden. So in chaotischen, verwirrenden Phasen, das gab mir Halt, das gab mir Stabilität. Ich konnte sagen, vieles kann ich jetzt abblenden, vieles ist Welt, ist irgendwie Versuchung, gefährlich. Ich habe Halt bei Jesus, ich habe Halt bei der Bibel, ich finde Geborgenheit, ich finde Stütze, ich finde Stabilität und das war gut. So, und für mich war in dieser Phase kritische Rationalität, moderne Aufklärung, gefährlich, verdächtig, weil irgendwie Glaubenszersetzung schien mir das zu sein. Und das war für mich eine 10-20-jährige Auseinandersetzung. Geht das zusammen? Also geht es zusammen, ein festes Vertrauen auf Gott, auf die Bibel, auf Jesus, angesichts moderner, wissenschaftlicher, kritischer, rationaler Aufklärung über biblische Texte, ihre Geschichte, ihre Ursprünge, Weltbilder in der Bibel damals und heute, moralische Werte und Normen damals und heute. All das war für mich lange Zeit eine zersetzende Erfahrung, die mich aggressiv gemacht hat, weil sie mir angegraben hat ein Fundament, was sich gefunden hat, was für mich existenziell nötig war. Im Grunde dadurch, dass ich durch diesen äußeren Halt der Bibel zunehmend auch inneren Halt fand in der Gottesbeziehung, insgesamt als Mensch, glaube ich, stabiler geworden bin. Irgendwie wusste ein paar Dinge, kriege ich klar. Stabile Kontakte, Beziehungen, Familie, Netzwerk. Aus sehr vielen Gründen und eben nicht nur intellektuellen wurde ich immer mehr in der Lage zu sagen, Glauben und Denken passt super. Also ich konnte sagen, ja, das ist wichtig, es hilft total. Und habe aber relativ zeitgleich auch gemerkt, die reine rationale, kritische, wissenschaftliche, moderne Einstellung, ja, kann tatsächlich alles Religiöse im Grunde pulverisieren. Das ist real, das passiert Menschen tatsächlich. Das Ganze braucht doch eine Innenseite, das braucht doch Seele, das braucht doch eine seelische Welt. So, und da waren für mich Kontemplation, Mystik, Spiritualität, christliche Praktiken, das war total wertvoll. So, und Gelb, was du genannt hast, ist ja das Bewusstsein. Genau. Und jetzt ist das Leben aber nicht so ein Durchmarsch über erst dogmatisch, dann rational, dann mystisch. Je nachdem ist es alles wichtig. So, es gibt Situationen, da kannst du nicht supergefühlig integrativ, wenn Nazis vor der Tür stehen, die kannst du nicht wegmeditieren. So, es gibt Phasen, da sagst du ja oder nein, da musst du bekennen, da brauchst du ein barmer theologisches Bekenntnis und kein heiliges Schweigen in alten christlichen Räumen. So, es gab genug mystische Hansels, die gesagt haben, ja, der Hitler, dem fehlt auch nur die innere Ruhe, wir meditieren das einfach weg. Ja, das geht nicht. Ne? Also je nachdem kannst du es ja brauchen, die klare Glaubenssprache, die schärfe kritische Analysung, die Vertiefung in der eigenen seelischen Innenwelt, wo du aus Quellen lebst, gäbe es im Grunde das Bewusstsein der Angewiesenheit auch, dass alle Etappen des Weges wichtig sind und es im Grunde auch gar nicht so die Hierarchie ist. Es gibt eine gewisse Reihenfolge. Du fängst da nie an. Du fängst nie bei der Einsicht an, dass alle Lehren deines Lebens bleibend wichtig sind. Natürlich ist das ein Fortschritt. Und natürlich hat das keiner mit 15 oder so. Wenn einer mit 15 mir sagt, ja, alle Entwicklungsschritte in meinem bisherigen Leben waren alle wichtig, ist auch super, aber es ist nicht dasselbe, wenn einer das mit 70 sagt. Das ist einfach so. So, also ja, ist ein bleibender Eindruck, nehme ich mit über alle Feinheiten der Spiral Dynamics. Können wir noch lange diskutieren, ist ja auch eine Theorie, die noch nicht am Ende ist oder so. Können wir alle dran weiter basteln, aber bleibender Eindruck, total.
Mich hat in diesem Zusammenhang gefreut, dass ich als trinitarischer gläubiger Mensch, als trinitarischer Theologe durchaus auch nochmal kritisch gefragt habe, nochmal, warum ist dir das so wichtig und warum hast du dich so sehr damit beschäftigt, dass das jetzt 3 Personen sind. Warum hast du dich so vertieft in all die Einzelheiten der Trinitätslehre? Naja, damals war das irgendwie wichtig. Das war unheimlich, also sonst hätte ich mich diesem Glauben überhaupt nicht zuwenden können. Und dann staunt man aber doch, wie viel man doch meint über die immanente Trinität, also über wer ist Gott an sich von Ewigkeit zu Ewigkeit sagen und wissen zu können. Und jetzt gerade bei Gott 9.0 gibt's tolle Passagen, wo die Trinität dann auch in Gelb gedacht wird. Ne? In Gelb gedacht wird, wo vielleicht ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist oder diese 3 Personen, ja, wo sie vielleicht eher so eine Art Raum aufspannen, so als eine Art, also gar nicht so persönlich gedacht wirken, einen Raum, in dem ich sein kann, in dem ich auch entsprechend eben vielleicht anders beten, andere Formen von Spiritualität durchaus auch ausprobieren kann. Also ich fand es für mich auch sehr schön zu festzustellen, ich muss da jetzt nicht meine heißgeliebte Trinitätslehre, der ich sehr, sehr viel verdanke, das kann ich hier gar nicht ausführen, die mir geholfen hat, meine Erfahrungen und mein Leben ganz stark zu deuten, Und die muss ich jetzt nicht verabschieden, sondern da bleiben ganz bestimmte Vorstellungen von Gott und mit denen kann ich nochmal neu anfangen. Also das, was sich bisher echt auch als gut bewährt hat, dass das noch einmal in diesen unterschiedlichen Bewusstseinsstufen in einer neuen Art und Weise aufleuchten kann. Also von daher hätte ich jetzt auch noch mal Lust, auf eine Folge zurückzukommen, weil, also wir haben eine Folge gemacht über Nicäa, wenn wir gerade beim Thema Trinität sind, ne? Was geschah vor 1700 Jahren mit Gott? Und ich habe da echt noch mal, ja, für mich irgendwie so ein Staunen mitgenommen. Das ging mit Schmuh und Tricks und mit Macht und Machtspielchen und mit kaiserlicher Politik und Anliegen, die nun wirklich ziemlich weit weg sind von dem, was dann da über Gott und so weiter gesagt worden ist. Also was durchaus außertheologisch zu theologischen Formulierungen geführt hat. Und doch, finde ich, also heute diesen Mut und diese Kreativität zu haben, Neues von Gott zu sagen, das finde ich, irgendwie beneidenswert, ne? Ja. Also, was die damals gemacht haben, war revolutionär, ne? Die hatten jetzt nichts Großartiges, wo sie auf Tradition und Bibel und so zurückgreifen konnten. Aber die haben in der Auseinandersetzung mit Philosophie und mit Gesellschaft und mit der Zeit damals, haben die es einfach für nötig erachtet, bestimmte Dinge über Gott zu sagen und sind dabei zu dieser revolutionären Einsicht gekommen, Gott ist nicht einfach eine Substanz, ewig identisch mit sich selbst, sondern der ist in sich selbst lebendig, der ist in sich selbst Beziehung. Und wir nennen das mal so eine Art von Beziehung zwischen drei Personen, Vater, Sohn, Heiligen Geist. Da kann man heute drüber halten, was man will. Es war kreativ, es war innovativ, es hat eine kleine Revolution im Gottesverständnis angezündet. Das ist bei mir hängen geblieben noch, wo ich etwas Neues entdeckt habe. Jetzt nicht unbedingt etwas Neues, was über Gott ausgesagt wird, aber die leise Aufforderung, wenn du traditionell sein willst, dann gehört dazu eigentlich dieser innovative, spielerische, kreative Geist, der auch mal wagt, etwas Neues über Gott zu behaupten und ins theologische Spiel zu werfen.
Ja. Ja, absolut. Also das ist auch eine Highlight-Folge, finde ich. Das ist ja bei unseren Hörerinnen und Hörern auch so, ne? Die ist erst ein halbes Jahr alt. Jetzt schon in der Top 3 der meistgehörten überhaupt, ne? Von allen 60, die wir haben. Das ist ja interessant. So, ja. Jubiläum hilft immer bei sowas, ne? Aber die ist sehr abgegangen. Ich bin am Ende des Tages auch Nicäner, ne? Also ganz klar, wir haben ja die kritischen Gesichtspunkte deutlich gemacht und man kann da tausend Dinge nochmal aufgreifen und sagen, das ist ja hier schon auch eine Abhängigkeit von metaphysischen Denkformen, die man genommen hat. Ja, machen wir aber alle. Also natürlich ist es kontextuell, weil Denken immer kontextuell ist. Die Frage ist, kannst du deine Kontexte so in den Dienst nehmen, dass du sie triffst mit ihren Fragen und ihren Wahrheitsmomenten und dass du darin zugleich was Eigenes, den eigenen Glauben auch zur Geltung bringst. So, und im Großen und Ganzen ist das eine Geschichte, wo etwas gelungen ist. Es ist ja eben auch nicht mit Gewalt durchgesetzt worden. Wir hatten das in der Folge besprochen. Diejenigen, die das Konzil von Nicäa durchgeführt haben, sind ja fast alle davon abgefallen. Also die nächsten 20 Jahre ist das Kaiserhaus und die Größten sind ja alle dagegen. So, und es wird in der nächsten Generation angeeignet, so dass es durchgearbeitet wird. Das ist eine wirklich spannende Geschichte. Und ich glaube, das muss am Ende auch so sein. Du musst die Dinge durcharbeiten. Du kannst nicht glauben auf Kommando oder dadurch, dass es dir die Kirche oder der Kaiser oder so vorgibt. Du musst es dir selbst aneignen. Und für integrale Theorie auch nochmal, die legen ja ziemlich Wert auf die Unterscheidung prärational, postrational, weil da gibt es tatsächlich auch eine Gefährdung. Es gibt ja die rationale Ebene, die wird da stark betont. So, und dann geht's aber weiter. weiter. Und da ist in der integralen Theorie einfach beobachtet worden, es gibt Menschen, die haben irgendwie mal studiert, aber danach sagen die, was brauche ich nicht mehr. Ich lebe jetzt im Gefühl mit der Aura, ich höre ins Unermessliche, ich habe meine Wünsche ans Universum. So, und sie sagen, ich bin übers Rationale hinaus, so, aber sie nehmen es gar nicht mit. Im Grunde kommen sie auf eine Ebene, wo sie alle rationalen Weltzugänge für sich löschen. Sie werden wieder prärational. So, und wenn du es richtig verstehst, kannst du über das Rationale hinausgehen, aber doch nicht ohne es, sondern mit kritischer Rationalität. Ich würde ähnlich sagen, ist es fürs Dogmatische. Wenn Menschen dogmatistisch sind, sind es echte Problembären. Also dogmatistische Menschen sind ganz anstrengend, weil sie eine Freund-Feind-Logik haben. Es ist für sie, das ist immer die Wasserscheide, ne? Für oder gegen. Und da machen sie auch keine Gefangenen und werden arg giftig. Das ist echt schade, wenn Menschen dogmatistisch sind. Das darf man doch nie wenden gegen, ja, Dogma, Glaubenswahrheiten. Die muss man mitnehmen. So, und das muss auch, also ein Mystiker, der sagt, ich fühle nur noch, ich denke gar nichts mehr, würde ich sagen, sorry, das ist nicht der Weg. Also die guten Gestalten der mystischen Tradition, Meister Eckhart, Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, alle hätten doch nie gesagt, in der Komplementation, wie sagt man nochmal?
Kontemplation.
Genau. Natürlich Dogmatik, natürlich ist das wichtig. Aber es ist nicht das Einzige. Es gibt nicht nur den rationalen Weltzugang, es gibt auch den kontemplativen, den mystischen, den intuitiven. So, das gehört zusammen. Und ich glaube, das ist für die Kirche tatsächlich auch etwas. Manchmal ist es in Kirche bisschen arg postdogmatisch, in einer Weise, die eigentlich wieder prädogmatisch ist. Man hat den Sinn gar nicht mehr, wie wichtig es ist. Gut postdogmatisch bist du, wenn du es mitnimmst. Und wenn du weißt, es geht gar nicht ohne Dogmatik, es geht gar nicht ohne Glaubenssätze, es geht auch nicht ohne Bekennen. Und du darfst das aber nicht absolut setzen, denn es ist nicht das Wesen des Christentums, es gehört aber dazu.
Deswegen, also ich fand das interessant auch in der Folge mit Martin Thoms. Ich denke, das kann man ja hier mal offen sagen. Es ist ein junger Theologe, der ist leidenschaftlich, der ist begeistert, der ist sehr, der ist klug, der ist reflektiert. Und wenn man dann so den Eindruck hat, ja, an manchen Stellen mal schauen, wie sich das dann in ein paar Jahren darstellt, da neigt man ja, wenn man dann so 2-3 Jahrzehnte älter ist als so jemand, der noch mit Feuer und so dabei ist oder mit einem anderen Feuer dabei ist, da neigt man ja so dann dazu und spielt so innerlich und manchmal dann auch in der Begegnung so eine Art Feuerlöscher, ne? Und ich finde, nee, genau das wäre es eben nicht. Sondern wir müssen jeder unseren Weg gehen. Und nur wenn wir ihn, auch im Hinblick auf die Frage, ja, wer ist Gott und wer ist dieser Gott für mich und was will ich über ihn sagen? Also, da ist mir eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Engagiertheit und auch so eine Lust und so eine Freude, so ein authentisches Staunen, so was Ansteckendes, das ist mir da auf jeden Fall lieber als so eine altweisheitliche Wohltemperiertheit, die eigentlich vor lauter, was weiß ich, kaum noch etwas zu sagen wagt. Damit will ich jetzt nicht etwas zurücknehmen, was wir im Hinblick auf die Stufe Gelb gesagt haben, aber ich finde eben, da geht ja jeder und jede geht da sein und ihren Weg und von daher finde ich das jetzt auch mal eine wichtige und auch nötige Rehabilitation, diese Unterscheidung von Dogma und Dogmatismus. Das Zweitere wollen wir nicht, aber ohne das Dogma, finde ich, geht es letzten Endes nicht. Und ich frage mich auch, ob wir da nicht einen Punkt berühren, wo so ein bisschen ersichtlich werden kann, warum nun eben doch bestimmte Theologien und bestimmte Formen, Formate von Kirche so wenig Begeisterung ausstrahlen und auch auslösen. Hm. Also ich habe schon irgendwie den Eindruck, dass man da auch nicht mit den Schätzen umzugehen weiß und dass man eben das, was du auch gesagt hast, irgendwie wie vernachlässigt hat, die Dogmen kritisch mitzunehmen in die eigene Gegenwartskultur und zu gucken, ja, und was heißt das aber jetzt in dieser Zeit, ne? Mhm. Und ich würde gerne für was anderes antreten, weil, also ich finde, Gott ist faszinierend, ich finde, Gott ist schön, ich finde, es lohnt sich, dass ich mich mit Gott auseinandersetze und mein Leben unter dieser Perspektive Gottes auch bedenke. Also das möchte ich mit anderen teilen, was das an Gutem, an Förderlichem, an Hilfreichem, an Haltgebendem auch macht. Und ja, also von daher, diese Leidenschaft, diesen Mut, diese Verwegenheit von vor 1700 Jahren, das ist etwas, ja, wo ich gerne nicht mit fertig wäre, sondern das ist ja die Energie, die uns immer wieder neu anfangen lässt.
Ja, wir haben im Aufbau unseres Dossiers übrigens auch so ein witziges Nicäa-Moment. Man kann bei uns ja sehen, wir haben das Dossier Neues von Gott auf der Homepage und wir haben ein Jesus-Dossier und wir tun die ganze Zeit aber so, als wären sie eins. Und ja, irgendwie ist es so. Na, also wir sind über die Gottesfrage zu Jesus gekommen und es ist eine Frage, so und du kannst sie so und so anfangen. Und diese Einheit in der Differenzierung oder diese Entdeckung der Komplexität des einen Gottes, ja genau, das ist der christliche Weg. Ne? Und das ist für mich hier auch tatsächlich nochmal entscheidend. Die ganze Gottesfrage, die ist für mich von Jesus her und auf Jesus hin für mein Leben klar geworden. Ich habe biografisch tatsächlich einen Weg, dass mir über Jesus Gott klar geworden ist. Ich weiß, das ist bei anderen anders. Ich weiß, andere werden groß in einer Frömmigkeit, wo man an den lieben Gott glaubt und man dann irgendwie sagt, der Jesus ist so netter. Was genau ist wichtig an dem? So, und das ist für manche ein biografisches Ding, dass sie so sortieren. Für mich war es immer eigentlich so, über Jesus bin ich zu Gott gekommen. Genau, und ich denke, für die Grammatik des christlichen Glaubens, biografisch darf das sehr vielfältig sein, aber es ist am Ende so, auch nicht anders zu kriegen für den christlichen Glauben. Jesus ist Gottes Bild, er legt Gott aus. So, dazu gehört natürlich immer, er legt den Gott Israels aus. Können ja nicht sagen, durch Jesus habe ich verstanden, wer Wotan wirklich ist oder Jupiter oder Zeus oder Thor. Jeder merkt schnell, ja, da ist jetzt aber eine große Dissonanz. Nein, also der Gott Israels ist auf dem Weg und christlich würde ich sagen, auf dem Weg zu dem, was in Jesus von Nazareth verkündigt wird und was da passiert. So, und Juden werden es anders sagen und das ist eine bleibende Differenz, die wir immer achten werden. Aber wir sind über Jesus mit dem Judentum verbunden und zugleich ist dieses über Jesus, Jesus der Weg, ja, da sind wir christlich reingestellt auf diese Spur. Und das durchzudeklinieren gegen alles, was heute Gott genannt wird oder göttliche Positionen hat. Und da würde ich ja schon reformatorisch sagen, mit Zwingli, mit Luther, woran du dein Herz hängst, worauf du vertraust, das ist dein Gott. Die Welt ist voller Götter. Sie ist voller Faszination. Sie ist voller Schönheitsideale, denen wir nachstreben und denen wir Opfer bringen. Und was für Opfer? So, und in dieser Götterwelt zu sagen, für uns ist Jesus der Weg. Für uns ist dieser Gott die große Alternative zu den Götzen. Das ist für mich bleibend überzeugend. Und da will ich weiter auch für Zeugnis sein.
Das bringt mich auch nochmal nach diesen Formulierungen zurück, die Leute damals vor 1700 Jahren und dann in Konstantinopel auch danach, also 325 und was war 381, in diesen Bekenntnissen gefunden haben, indem sie echt gewagt haben zu sagen, in Jesus haben wir eine einzigartige Verbindung von Gottheit und Menschheit. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier zitiert, dass mir dieser Satz sehr gut gefällt. Ich meine, er wäre, ist ja egal, von wem er ist, Namen droppen wir hier genug, aber ich habe das gelesen, die schönste Verbindung von Göttlichem und Menschlichem ist dem Heiligen Geist in Jesus gelungen. Das wäre für mich auch der typisch christliche Ausgangspunkt, dass ich immer wieder Also, wo die Schlaufe jetzt beginnt, das ist mir für mein Reden, Denken über Gott letzten Endes egal. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal bei Jesus vorbei muss. Dass ich über Gott nicht hinter dem Rücken von Jesu Leben und auch Jesu Tod und auch Jesu Auferstehung sprechen kann. Damit eröffnet sich natürlich sofort das nächste Diskussionsfeld. Von welchem Jesus redest du? Wissen wir, dass das problematisch ist und dass wir da Verständigung brauchen. Aber für mich ist das auch so ein Punkt gewesen, wo man auch die Leistungsfähigkeit dieses Vorgehens sehen kann, wenn wir in der Folge über Allversöhnung einfach deutlich gemacht haben, Moment mal, am Ende der Zeiten denken manche Menschen mit einer krassen Höllenvorstellung, dass Gott dann eben doch das Muskelshirt auspackt und mit Eisenbahnschienen reinschlägt und in seiner Rache alles kurz und klein schlägt. Das passt aber jetzt nicht zu dem Gott, wie er sich in Jesus Christus selber definiert hat. Wie er in Jesus Christus letztendlich für uns auch glaubwürdig geworden ist, indem er deutlich gemacht hat, nee, bevor ich dreinschlage, lasse ich mich selber schlagen. Ich fand das ein Musterbeispiel, wie viel man mit einer solchen, ja, Christozentrik anfangen kann, bedeutet für mich nicht, ich muss erst mal klären, wer Jesus und so weiter ist, sondern bedeutet für mich einfach, ich kann irgendwo anfangen in meinem Denken, Nachdenken, Reden, in den Diskursen über Gott, aber christlich wäre es für mich, sich immer wieder die Mühe zu machen und zu sagen, okay, aber jetzt nicht hinter dem Rücken von Jesus Christus.
Ja. Genau, und das finde ich ist biblisches Uraltgut und absolute Substanz, dieser Grundbegriff des Evangeliums. Evangelium von Jesus Christus seit Markus in den Evangelien, die so heißen, aber auch bei Paulus. So Evangelium als die Heilsbotschaft, die gute Nachricht. Und durch die ganze Kirchengeschichte haben wir so die Spannungsverhältnis von Evangelium als guter Nachricht, als Zusage und Dogma. Dogma als Lehre, die versucht zu verstehen und zu sortieren. Ich halte sie für nötig, also ich halte gar nichts davon. Ich bin für Evangelium, Dogma brauche ich nicht. Das Gegenteil ist ja noch bekloppter. So. Und das Dogma muss aber irgendwo für sich auch klarkriegen, dass es auf das Evangelium bezogen ist, dass es das nicht ersetzen kann und will. Darf es auf keinen Fall, ein großes Problem des scholastischen Protestantismus, so, wo auch das Evangelium zu einer Lehre gemacht wird. Auch ein Problem des Fundamentalismus, der das Evangelium als Dogma entfalten will, die Spannung komplett auflöst. Und ich finde, die Lehre von den ewigen Höllenstrafen ist ein Musterbeispiel, wie man es falsch macht. So, wenn man es historisch anschaut, die Vorstellung von der Hölle, die in der Geschichte wirkmächtig wurden, stammen nicht aus dem Neuen Testament. So, sie werden ab dem 2. Jahrhundert systematisch entfaltet. Irgendwann ist es die Lehre und man glaubt, die Lehre hilft dem Evangelium, weil die Lehre macht ja schön Angst und das Evangelium wird schon funktionieren. Ja, aber das Evangelium wird vergiftet durch eine Lehre, die Gott in einer sadistischen Weise porträtiert, die mit dem Evangelium eigentlich gar nicht mehr kompatibel ist. So, da finde ich auch diese provokante, zugespitzte Weise von Martin Toms echt hilfreich. Gibt ja viele brave Theologinnen und Theologen, die das sehr differenziert gemacht haben. Wenn man die großen Bücher von Rosenau liest oder Christine Janowski, sind ja 90er-Jahre-Bücher, die im Grunde das alles mal durchdekliniert haben. Und da ist sehr viel Gutes dabei zu lernen, aber es gibt auch viel auf die Birne. Und das mal mit der hellen Trompete klarzumachen, das, was wir theologisch sagen, muss doch evangeliums- und Jesusgemäß sein. Das finde ich für mich auch einfach einen ganz erfrischenden Wind, dem so nachzudenken.
Ja, wir haben jetzt eigentlich unter der Hand so verschiedene Kriterien angefangen zu formulieren. Die Evangeliumsgemäßheit, die Christus, Jesusgemäßheit. Dann haben wir gesagt, dass die Bewerbarkeit von dem, was wir da von Gott aussagen, im Leben einzelner Menschen, aber auch kollektiv gesehen, ist ganz wichtig. Ich habe so den Eindruck, ja, der Titel über der Folge passt. Also fertig mit Gott. Wir definitiv nicht. Wir stehen immer in der Gefahr, gerade nochmal neu anzufangen. Thorsten, wie kriegen wir diese Folge jetzt zu Boden? Wir haben noch einiges vor, aber was möchtest du noch einbringen?
Ach, ich glaube, wir können jetzt mit einem fröhlichen Semikolon schließen. Wenn ich zurückblicke, wie wir angefangen haben und wo wir gelandet sind, bin ich happy. Happy damit, dass wir bei vielen Themen angefangen haben, viele Seiteneingänge auch probiert, bei zentralen Fragen wirklich gelandet. Ich denke, so muss es immer sein. Reihenfolge darf variieren. Du musst mit Evangelium, mit Jesus Christus, mit Bibel, da musst du in irgendeiner Weise im christlichen Glauben ein Zentrum haben und du kannst nicht anders als zeitgemäß glauben. Also du musst dich auf die Realität beziehen. Das andere ist ja nicht, ich glaube lieber an das ewige Evangelium. Das andere ist, du verdrängst wahnsinnig viel, was bei dir selbst mit einfließt. Das ist ja die permanente Illusion sogenannter dogmatischer, orthodoxer, rechtgläubiger Theologie, dass sie sagt, wir sparen uns die Zeitgemäßheit, wir bleiben bei der ewigen Wahrheit. Ich bin die Woche gestolpert über Thomas Söding, katholischer Exeget, Bochum, viele Bücher geschrieben, toller Mann. Der hat jetzt nochmal so in einem Aufsatz geschrieben, was ist eigentlich das Problem des Fundamentalismus? Und ich fand, der hat das sehr schlagend formuliert. Er sagt, der Kategorienfehler des Fundamentalismus besteht darin, zwar ein wörtliches Verständnis der Bibel zu reklamieren, aber nicht in die Sprach- und Denkschule der Bibel zu gehen, sondern die eigene Sprache mit derjenigen der Bibel zu identifizieren. Das ist auch ein Problem vieler orthodoxer, rechtgläubiger, traditioneller Theologien. Sie berufen sich auf die Tradition, auf das Dogma, auf die Bibel, auf ihr Verständnis und glauben, dadurch ist irgendwie ein Reinheitsgebot der göttlichen Wahrheit entfalten zu können. Sie tun es nicht. Sie werden blind für die eigenen Verunreinigungen, die ihnen rückwärts passieren. Passiert allen. Allen passiert das, dass wir Dinge irgendwie vermischen, aber es wissen. Und angesichts dieser Herausforderung zu sagen, ich will bibelgemäß und jesusgemäß glauben und zeitgemäß und kontextbewusst und die Fragen, die sich stellen, alle durcharbeiten, denn ja, das ist inkarnatorische Logik. So ging Gott in diese Welt hinein und hat sich durch die Fragen der Zeit hindurch gearbeitet, hat sich nicht mit Naturalismus gestritten, sondern mit Sadduzäern. Ja, die waren da und anders geht's nicht. Du musst die Herausforderungen nehmen, die da sind.
Ja.
Wie ist es bei dir? Was nimmst du mit?
Was ich mitnehme? Ja, ich habe es schon angedeutet. Also ich bin irgendwie noch einmal da gelandet, dass ich denke, zunächst einmal Abstriche machen, den Mund nicht zu voll nehmen über die sogenannte Asseität, das an sich sein, das ewige Wesen Gottes, dort erstmal mehr Zurückhaltung walten zu lassen. Niemand von uns ist in der Position zu sagen, wer Gott ist und niemand ist in der Position, irgendeine Vorstellung, die jemand über Gott hat, abzugleichen mit dem wahren Gott. Das finde ich eine schwierige Geschichte. Aber wenn ich das konsequent durchdenke, jetzt im Rückblick, erscheint für mich trotzdem noch einmal neu auch die Notwendigkeit und auch die Schönheit und die Faszination, dass ich sage, hinter all unseren individuellen und sich wandelnden Vorstellungen von Gott steckt doch ein Gott, der an sich ist, der dann noch einmal als anderer uns allen gegenübersteht. Und ob man ihn jetzt, wie man ihn dann im engeren Sinne oder sie oder wie auch immer denken und darüber nachdenken möchte. Aber das ist mir wichtig geworden. Und ich glaube, wir könnten uns dann so auf ein paar Sätze über dieses Göttliche, es oder sie oder ihn oder wie auch immer einigen. Und das, wo ich einfach nochmal neu gelandet bin auf dieser Schlaufe ist, er muss eine unfassbar geheimnisvolle Liebe sein, die uns da mit einer irrsinnigen Großzügigkeit entgegenkommt, wenn wir nach ihr fragen. Und ich würde da sogar so weit gehen, dass ich sage, er muss damit umgehen, dass er milliardenfach verkannt wird. Er freut sich, wenn wir ein Stückchen Wahrheit über ihn erhaschen und erkennen. Er freut sich und vollzieht jede Wandlung mit. Er legt keinen Wert, uns eine korrekte, ewige Dogmatik von sich aufs Auge zu drücken und uns darauf zu verpflichten. So auf dem Weg, auf dem ich mich auch biografisch befinde, fand ich das ein echtes Highlight, was ganz, ganz viel in mir auch gut macht, wo ich zum ersten Mal echt verstanden habe, was ich lange nicht verstanden habe, dass es ganz schräge und schrille Arten gibt, über Gott zu reden und zu denken, aber die haben alle ihre Wahrheit und ihre volle Berechtigung, weil sie eben für die Menschen, die da reden und denken, einfach unerlässlich sind. Und wer bin ich, dass ich dann darüber richte? Das ist für mich so, ja, diese erstaunlich geheimnisvolle Liebe Gottes, in der ich mich deshalb übrigens auch bergen kann. Und da hat es für mich die Metapher geändert. Ich dachte immer so, lange dachte ich, ja, die Theologie, die gibt mir einen Standpunkt und der ist fest und alles fließt wie im Fluss weiter. Ne? Nee, ich bin mitten in diesem Fluss und ich entdecke aber, man kann sich richtig wohlfühlen in einem breiten Strom, der schwimmt, wo man schwimmt und wo man sich auf eine andere Art und Weise gehalten fühlt. Und das ist für mich so nochmal eine neue Metaphorik auch nach unserer Staffel.
Schöne kontextuelle Methodik. Wir in der Schweiz, wir schwimmen ja in unseren Flüssen. Das geht hier. Das sorry, ihr armen Deutschen.
Heute auch wieder.
Ja, jede Woche ist sehr schön, genau. Nein, schön war's. Bisschen Werbung müssen wir jetzt noch machen, ne?
Alles wird gut. Das RefLab Podcast Festival am 6. und 7. September. Kauf jetzt dein Ticket auf reflabfestival.ch. Alles wird gut.
Du und ich, wir sind mit einer Geistzeit-Live-Podcast-Aufnahme mit dabei und wir werden uns dem Thema widmen. Ja, das ist das große Thema, alles wird gut. Wie steht's mit der christlichen Hoffnung in postoptimistischen Zeiten? Du bist noch in anderen Podcasts dabei. Ich glaube, mit Kato und Gebiet bist du dabei. Ich mache noch ein Liquid Faith. Das sind die flüssigen Grenzen zwischen Menschsein, Whisky und Spiritualität. Also ein Whisky-Tasting, wo es wirklich ums Schmecken, Lernen gehen wird, ein Workshop. Und deshalb schließen wir diese Folge ab mit einer fetten Werbung und Einladung. RefLab Podcast Festival, alles wird gut. 6., 7. September hier in Zürich. Wir verabschieden uns in die Sommerpause und wir werden ein paar Highlights aus den vergangenen Folgen nachschieben. Sozusagen eine Recycling-Möglichkeit noch einmal für euch. Und mit neuen Folgen kommen wir dann im September wieder.
Genau, und wir sagen nur so grob, es wird spiritueller werden. Wir setzen wieder auf grün, aber alle schönen, spannenden, wichtigen Fragen, die wir uns einfallen, werden wir da reinmischen. Es wird gut. Ciao.